Im heutigen Podcast spreche ich mit Professor Dr. Ulrich Kern, Outside the Box, Thinker für Kreativität und Design, sowie Klaus Kofler, Zukunftsforscher, Zukunftsdenker und Zukunftslobbyist. Das Arbeitsthema der beiden Herren lautet politisches Zukunftsdesign. Im Podcastgespräch möchten die beiden ein wenig Licht ins Dickicht zwischen Wollen und Sollen, zwischen Reden und Hören, zwischen Wissen und Fühlen bringen. Denn um Zukunft zu gestalten, muss man Gegenwart kennen und können. Aber die ist derzeit wegen ihrer Komplexität schon sehr anstrengend. Die Ausgangsthese für die Diskussion ist, dass die derzeitige Politik der Bundesrepublik Deutschland eher ein Reparaturbetrieb ist als Denkfabrik. Die Politik ist Problemlöser nur im Bereich der akuten Herausforderungen. Schön, dass Sie sich heute dazugeschaltet haben. Mein Name ist Claudia Lutschewitz.
Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.
Guten Morgen, Herr Kern. Guten Morgen, Herr Kofler. Ich habe mich sehr auf Sie beide gefreut. Sie waren beide schon mal bei uns im Podcast dabei. Herr Kern war unser erster Gast. Das erinnere ich noch sehr, sehr gerne. Das ist jetzt auch schon 2,5 Jahre her. Und Herr Kofler, Sie waren auch schon 2-mal bei uns, haben Sie auch im Vorgespräch jetzt gesagt, einmal kurz und einmal lang. Und heute tauschen wir uns aus zum Thema lieber Denkfabrik als Reparaturbetrieb und natürlich wieder auf die Politik bezogen, da wir ja ein Politik-Podcast sind. Und ja, ich würde Ihnen einfach gerne den Ball gleich mal zuwerfen, Herr Kern. Sie haben jetzt im Vorgespräch gerade schon Pioneer angesprochen, weil Sie heute Morgen gelesen haben. Was würden Sie denn ganz gerne morgens in den politischen News mal lesen? Beziehungsweise was haben Sie heute gelesen und was macht das mit Ihnen?
Naja, also gerne gelesen hätte ich, dass Olaf Scholz ein Programm für den Rest seiner der Legislaturperiode vorlegt und eine To-Do-Liste hat und sagt, das und das geht an. Und sich da auch ganz offen zustellt, weil er muss viele unangenehme, in Anführungszeichen, Wahrheiten verkünden, wofür er sich nach meinem Verständnis immer drückt. Was ich eigentlich lese, ist, dass wir uns immer noch käppeln, was kostet, dass wir über Atomkraft reden, was völlig lächerlich ist in meinen Augen. Ja. Wir schieben uns immer noch zu, wie teuer die Transformation sein wird. Ja, natürlich wird die teuer sein. Man kann auch nur sagen, hoffentlich wird es richtig teuer, dass man irgendwie spürt, dass so wie wir eigentlich die letzten Jahrzehnte gelebt haben, dass das kein Modell für die Zukunft ist. Also das ist einfach, wir sind damit eigentlich im Grunde am Ende. Und wenn wir über Gerechtigkeit reden, das sollten wir schon, dann sollten wir nicht nur über Gerechtigkeit in Deutschland reden, sondern sollten wir über Gerechtigkeit in Europa reden, dann sollten wir über Gerechtigkeit auch der ganzen Welt reden. Und da muss man einfach sagen, dass die Welt an dem Punkt aus der Balance gekommen ist und dass wir darüber nicht nachdenken, ja, sondern wir fangen an zu reparieren. Das hat man ja jetzt ganz schön mit den Bauern gesehen. Ja, dann, also ich habe überhaupt nichts dagegen, dass den Bauern die Subventionen gestrichen werden, wenn man, das ist die Voraussetzung, gleichzeitig überlegt oder es auch abschafft, Dienstwagenprivileg, Kerosin besteuert und so weiter. Da gibt es viele Möglichkeiten, was man macht. Dann gehen die Bauern auf die Barrikaden und dann überlegt man, oh, wie kommen wir denn jetzt aus der Nummer raus? Das ist Reparaturbetrieb. Ja? Also erstens hätte man gleich überlegen können, dass solche lobbystarken Vereinigungen wie die Bauern sich das so ohne weiteres nicht gefallen lassen können. Das hätte man wissen müssen. Zweitens hätte man wissen müssen, dass man eigentlich, wenn man solche in Anführungszeichen Gemeinheiten verteilt, ja, dass man das gleich verteilen muss. Und das findet einfach nicht statt. Und so wird eigentlich immer nur repariert, wie eine Hinterhofwerkstatt, die keinen ernsthaften Plan hat. Und wir kommen nicht ins Denken über eine neue Zukunft.
Herr Kofler, wie sehen Sie es denn? Eher Denkfabrik oder eher Reparaturbetrieb?
Also ich bezeichne es vielleicht eher als eine Art Erhaltungsbetrieb. Man versucht mit allen Mitteln Dinge zu erhalten, die einfach letztlich nicht mehr erhaltungswürdig sind. Liegt aber vielleicht auch daran, dass viele, und das betrifft ja nicht nur Deutschland, das ist ja in ganz, ganz vielen Ländern so, die Zukunft oder die Zukunftsarbeit nie wirklich in den letzten Jahrzehnten im Mittelpunkt stand. Natürlich hat man Innovation betrieben, natürlich hat man Technologie vorangetrieben, natürlich hat man neue Möglichkeiten der digitalen Welt und den damit verbundenen Elementen geschaffen. Aber man hat eigentlich eines vergessen, man hat den Menschen auf dieser Reise ins Utopia vielleicht nicht mitgenommen. Und das ist für mich eigentlich ein ganz, ganz großes Problem, denn letztlich haben wir doch eigentlich auch eine gewisse Visionsorientierung verloren. Letztlich stehen wir doch alle irgendwie da und sagen, naja, das wird schon irgendwie wieder. Es wird nicht mehr in irgendeiner Art und Weise wieder. Wir müssen es neu machen und dieses Neumachen, das ist jetzt die große Challenge und da gibt es ganz, ganz viele Fragezeichen.
Und haben Sie da irgendwelche Ideen dazu? Dieses Modell für die Zukunft, haben Sie es vorher genannt, Herr Kern. Gibt es irgend von Ihren beiden Seiten irgendeine Idee dazu, wie das Modell für die Zukunft aussehen könnte?
Naja, also ich denke, dass Politik wieder ein ethisches und auch ein moralisches Korrektiv für eine zukunftsorientierte Gesellschaft sein muss, was es nach meinen Augen, nach meinem Verständnis zurzeit nicht ist. Es nimmt dieses Korrektiv nicht wahr und erklärt auch einer Gesellschaft, wie in die Zukunft fahren muss. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir auch mehr wieder Verantwortung nach unten geben können. Wenn ich mir die kleine Politik, also die der Kommunen anschaue, da wird ja keine Politik mehr gemacht, da wird ja nur noch Mangelverwaltung gemacht. Dass man denen auch wieder einen größeren Spielraum für Zukunftsgestaltung selber gibt, dass man gleichzeitig auch so ein Thema wie Demokratie ist kein Konsumprodukt, das ich konsumiere und das so selbstverständlich wie die Luft zum Atmen da ist. Demokratie ist eine Gesellschaftsform, die eigentlich immer wieder neu erarbeitet werden muss. Und was man auch sehen muss, ist, dass das, was wir an Klimawandel haben, wird zu Völkerbewegungen führen, die einfach, es werden viele Klimaflüchtlinge unterwegs sein und dass man das ernst nehmen muss und man muss sich überlegen, wie man damit umgeht. Also die Rechten, die ja nun immer erzählen, sie wollen Europa da als Burg oder als mit einem großen Zaun versehen und so, Zäune trampelt man nieder. Also das ist nur eine Frage der Verluste, die man da hat. Also dass man sich an der Stelle auseinandersetzen muss, dass Klimawandel nicht nur eine Frage von netter Politik ist, sondern dass Klimawandel auch sehr archaisch sich äußern kann. Und ich denke, dass wir künftig Kriege kriegen werden, ja, richtig ernsthafte Auseinandersetzungen, die viel damit zu tun haben, dass Klimawandel sich sehr ernsthaft bemerkbar machen wird. Und wem alles genommen, der hat nichts zu verlieren. Das muss uns ab und an als ein Wohlstandsland schon mal klar werden und so, dass Umverteilung kein Baba-Wort ist, ja, wo man irgendwie sofort zuckt oder so, ja, sondern dass Umverteilung tatsächlich existenziell sein kann, für uns existenziell.
Wird es dann zukünftig vielleicht gar keine Politik mehr geben? Das kommt mir jetzt gerade so in den Kopf rein, weil Sie sprechen jetzt Kriege an. Klar, der Klimawandel hat seine Auswirkungen, dass wir ganz andere Verschiebungen haben, auch von, ja, von Menschen, die sich irgendwo auch einbringen, die natürlich auch wandern werden aufgrund des Klimas und ihrer Situation, die sie vor Ort haben. Wird es dann vielleicht zukünftig gar nicht so ein Miteinander in der Politik geben, sondern eher weiter nur noch ein Gegeneinander?
Nein, also Politik wird nur, darüber muss man sich im Klaren sein, sehr viel internationaler werden. Politik wird nicht die Baden-Württemberger Interessen oder die Thüringen oder sonst irgendetwas. Also schon die europäischen Interessen oder so spielen ja dann auch sind ja immer in Abhängigkeit zu Nachbarkontinenten zu sehen. Ich denke, dass Politik das lernen muss, was die Tech-Giganten beispielsweise in Perfektion beherrschen, ja, die sich einfach über vieles hinweggesetzt haben, schneller geworden sind. Und ich denke, da könnte man von lernen, ja, und sie auch gleichzeitig wieder ein bisschen einfangen, sodass sie also nun nicht größer, mächtiger als ganze Volkswirtschaften werden und vielfach auch anfangen, sich in Politik einzumischen. Und da denke ich, muss Politik lernen, dass sie in große Fußstapfen treten und nicht mit dem kleinkarierten Sakko durch die Gegend laufen. Und das, was ich aktuell sehe, ist eigentlich so kleinkariert, dass man schon anfängt, sich zu schämen für das, was man da sehen muss, was Klientelpolitik auf dem wirklich, also mir schaudert, um ehrlich zu sein. Also das geht nicht.
Herr Kofler, dieses Klein-Klein-Denken, haben Sie da eine Idee, wie wir ins Groß-Groß-Denken kommen?
Ja, also ich glaube, wir sollten natürlich auch aufpassen, dass wir diese Politik als Begrifflichkeit, also entweder wird diese Politik als Begrifflichkeit entweder auf die eine Seite gestellt, auf die gute oder auf die andere, die schlechte Seite gestellt. Ich glaube, Politik an sich ist ja geprägt durch ein ganz starkes Erkennungsmerkmal in unserer heutigen Zeit. Und das ist eben, dass man zum einen an diesen großen Themen verlernt hat, an einem Strang zu ziehen. Und ich kann da nur dem Herrn Kern recht geben, wenn wir solche Themen wie Klimawandel da nicht in der Gesamtheit denken, dann kommt am Ende nichts raus. Also das wird einfach das wird so nicht funktionieren. Das heißt aber auch, dass wir die Menschen gleichsam mit reinholen, denn Demokratie ist ein Gestaltungsakt und kein Selbstläufer. Das heißt, wenn wir vergessen, die Menschen da in irgendeiner Art und Weise in diesen Gestaltungsakt mit einzubeziehen, dann wird es problematisch. Und was mir einfach in einem ganz großen Maße fehlt, das ist, Politik sollte doch eigentlich auch die Menschen inspirieren und motivieren, mitzumachen, an einem Strang zu ziehen, sie zu inspirieren, an neuen Möglichkeiten und an neuen Modellen, zu arbeiten. Und solange das, eben nur über privatisierte Zukunft, oder über eigene politische Denkblasen, für ganz spezielle Zielgruppen gemacht wird, tue ich mir schwer hier eine gemeinsame Vision zu denken. Und da geht es nicht um das Problem, dass man nicht kontrovers damit umgehen kann, mit seinen Ideen, mit seinen Denkrichtungen. Aber es geht eigentlich darum, dass man die Gesamtheit natürlich auch auf gemeinsame große Ziele polen und vorbereiten muss. Weil sonst läuft ja jeder in eine unterschiedliche Richtung und dann wird das Wichtige relativ schnell an der anderen Seite oder auf der anderen Fraktion als nichtig und unwichtig degradiert. Und das kann so nicht funktionieren. Das ist letztlich, das hat nichts mit Politik zu tun.
Wenn Sie ansprechen, dass die Menschen in den Gestaltungsakt mit einbezogen werden müssten oder müssen, dann kommt bei mir immer so der Gedanke in den Kopf, Politik sind ja eigentlich wir alle. Also das sind ja nicht nur die da oben, sondern sind wir alle. Und wenn ich mir gerade so zum Beispiel in Deutschland die Stimmung anschaue, die gerade durchs Land so geht, dann merke ich, dass der Einzelne eher so ein bisschen motzig unterwegs ist, dass die Kommunikationskultur immer mehr abnimmt, dass man immer mehr aufeinander schimpft, anstatt dann auch mal vielleicht zuzugehen aufeinander. Von Teilhabe oder sich einbringen, merke ich sowieso recht wenig. Können wir dann überhaupt noch sagen, die Politik kann irgendwie was regeln und ist es nicht der Einzelne, der in der Gesellschaft viel mehr was machen müsste? Oder wo könnten wir da ansetzen, dass sich überhaupt was bewegt?
Also, ich kenne diese Diskussion beim Thema Nachhaltigkeit. Ja. Wir müssen ja nicht das kaufen, was dort angeboten wird, beispielsweise. Wir tun es dann trotzdem, weil wir unter Zeitdruck stehen und nicht richtig informiert sind, uns nicht selber richtig informieren. Es ist so ein bisschen eine Überforderung, die der Einzelne hat und die man akzeptieren muss, weil wir leben in einem Wirtschaftssystem, was auf Hochleistung getrimmt ist. Und diese Hochleistung wird auch vom Einzelnen abgefordert. Da kann man dann nicht sagen, ja, und dann hast du noch einen Teil deines Jobs, der heißt dann, du prüfe, was du da tust und entscheide dich dann logischerweise richtig. Ja? Ich denke, dass man das politische Entscheidungen weder am Supermarktregal getroffen werden, noch bei IKEA, sondern sie werden eigentlich in politischen Gremien getroffen und dann auch mit den entsprechenden Verboten, Gesetzen und Verordnungen dann nachher auch festgezurrt. Und ich denke, dass wir da viel zu wenig in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, weil wir irgendwie uns alle, es lief ja und wir haben uns an eine Form von Wohlstand gewöhnt, der eben nicht fair ist, der auch nicht gut verteilt ist und wir müssen lernen, dass Wohlstand eben nicht nur eine materielle Dimension hat, ja, sondern auch eine, die heißt, es gibt genügend Krankenhäuser, es gibt eine tolle Bildung und ich weiß nicht was alles. Das hat auch was mit Wohlstand zu tun. Und nicht nur, wir haben in Deutschland, ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir haben 47 Millionen Autos bei 84 Millionen Einwohnern. Hallo, geht's noch? Das ist so extrem, dass ich manchmal denke, die eigentliche Angst habe ich nicht vor Rechts- oder Linksextremen, sondern die eigentliche Angst habe ich vor denen, die in der Mitte so extrem denkfaul geworden sind, so extrem beharrend geworden sind, so extrem ihre eigenen Besitzstände verteidigen. Also dieser Extremismus in der Mitte, der so in Desinteresse, Ich-Bezogenheit ist, also der macht mir, um ehrlich zu sein, eigentlich Kummer. Und an der Stelle denke ich, das kann man eigentlich nur mit Bildung wieder aufreißen, weil junge Leute sind eigentlich dafür sehr empfänglich, sind sehr idealistisch, nicht ideologisch, das sind wir Alten. Und dass man eigentlich sehr viel mehr das Thema Bildung ernst nehmen muss, um Menschen wieder tatsächlich auch an Demokratie heranzuführen und Demokratie nicht nur als gegeben wie Wetter, weil Demokratie heißt ja auch, dass unten in den kleinen Kommunen Gestaltungsfreiraum herrscht. Die machen ja nur noch Mangelverwaltung, also da fehlt ja an manchen Stellen überhaupt Gestaltungsspielraum politischer.
Heißt es, dass die Kommunen nach Ihrer Meinung zu wenig Möglichkeit haben, sich einzubringen, zu wenig Geld haben? Oder woran liegt es, dass die keinen Gestaltungsspielraum haben? Was meinen Sie?
Also es hat alles immer viel mit Geld zu tun. Das ist leider wahr. Aber nicht nur. Also diese politische Attitüde, ich schmeiße Geld raus, ja, ob das dieses Demokratieförderungsgesetz ist und denke, damit ist mein Job getan oder sowas, den sollten sich Politiker abgewöhnen. Und zwar ganz schnell. Ja. Die Politik hat die Bildung aus der politischen Verantwortung gelassen und wir sind mit unserem Bildungssystem nicht zufrieden. Hallo? Da stimmt doch irgendwo was nicht. So, das heißt, Politik muss eigentlich auch wieder für die Ergebnisse Verantwortung übernehmen und sich angucken, was da tatsächlich passiert. Und aus dieser Verantwortung haben sie sich rausgezogen und haben gesagt, oh, das könnt ihr selber, das seid ihr selber. Und das ist falsch. Ja? Und mein Politikverständnis ist nicht das nur eines Mandatsträgers, sondern mein Politikverständnis ist, dass eigentlich eine ganze Gesellschaft immer irgendwie, und natürlich auf unterschiedlichen Leveln, aber politisch agieren muss. Und das haben wir uns abgewöhnt durch unseren immensen Wohlstand. Und da haben wir gedacht, oh, alles ist geregelt, alles ist okay. Und haben vergessen, für uns als Gemeinschaft Verantwortung dazu tragen. Und deswegen muss auch in den Kommunen müssen Gestaltungsfreiräume wieder eröffnet werden. Und es muss auch wieder mehr Partizipation versucht werden. Und das hat natürlich was mit Geld zu tun. Nur ein kleines Beispiel. Die Industrie hat jahrzehntelang mit sehr guten Gehältern alles abgegrast, was Informatik studiert hatte, es konnte. Dass wer jemand in den öffentlichen Dienst will, bei den Gehältern, ein Informatiker, der das Doppelte oder Dreifache in der Industrie kriegen kann, dann nicht in den öffentlichen Dienst geht. Und dass dann das Thema der Digitalisierung nicht vorankommt oder so, das kann man sich an seinen fünf Fingern, die man eigentlich abzählen. Ja, also wir müssen auch wieder dazu kommen, dass Wirtschaft ja nicht nur immer laut schreit, wenn sie subventioniert werden wollen, sondern sie müssen auch wieder eine politische Verantwortung übernehmen. Und das habe ich neulich gelesen oder sowas, meine Firma ist hier in Deutschland nicht mehr willkommen, dann gehe ich hier weg. Ja, sag mal, was ist das denn für ein politisches Bewusstsein? Der ist Mitgestalter unseres Systems. Wie viele Tausende von Lobbyisten laufen in Berlin rum, die von der Wirtschaft bezahlt werden? Wenn Sie über Demokratie meckern, dann sollen Sie sich bitte auch ernsthaft, ich bin sofort dabei, dass es zu viel Demokratie gibt, aber dann lass uns an einen Tisch setzen und dann auch tatsächlich Demokratie abschaffen und nicht nur über zu große Demokratie meckern und dann ziehe ich in irgendwelche Länder, wo es billiger wird. Also es hat vieles hat damit was zu tun, dass wir nicht mehr, dass der eine für den anderen nicht mehr Verantwortung tragen will. Ja, das ist nicht nur in Wohnsiedlungen so, sondern das ist auch in den großen Systemen, ob das die will. Also ich habe mit einem Professorenkollegen mal gesprochen, der sagt, die Gesellschaft muss uns dankbar sein, weil sie ist für uns da, nicht wir für sie. Ja, Wissenschaft ist nicht für die Gesellschaft. Was ist das denn für ein krankes Hirn? Entschuldigung, aber da hat sich etwas entwickelt, was wir wirklich schnellstens zurückfahren müssen.
Aber wie können wir denn das schaffen? Also, weil das, was ich jetzt bei Ihnen rausgehört habe, Herr Kern, liegt es ja doch vorwiegend auch am einzelnen Menschen, dass er vielleicht oder sie keine Verantwortung übernehmen will, dass sie so eine klagende Position einfach einnimmt, dieses, man sagt es uns Deutschen ja ganz gerne nach, wir haben es auch im Vorgespräch gehabt, dass wir eher so eine Motzkultur haben, also dass wir sowieso eher negativ unterwegs sind. Herr Kofler hat gemeint, Österreich war das in manchen Bereichen ähnlich, aber ich nehme die Österreich immer ein klein bisschen anders wahr. Aber wie sehen Sie es denn, Herr Kofler? Warum übernimmt der Mensch keine Verantwortung? Warum will man, man sieht an vielen Ecken, es brennt, ja? Und dieses Feuerlöschen, dieses gemeinsam irgendwo was hintragen, damit etwas bewältigt werden kann, das fehlt anscheinend. Was glauben Sie, was geht da falsch, was läuft da falsch?
Das ist ein ganzes Paket und das hat sich so ein bisschen eingraviert. Der französische Philosoph de Maistre sagte einmal, es war Beginn des 19. Jahrhunderts, jedes Volk hat die Regierung, die es verdient. Und ich glaube, da ist was dran. Wenn man sich so auf der Welt umschaut, dann stößt man eigentlich immer wieder in dieses Feld und man kann das eigentlich ganz gut erkennen. Wenn wir nur über den Teich blicken, dann haben wir das ähnliche Phänomen. Hinzu kommt, dass man den Menschen oder dass Politik in einem ganz großen Maße den Menschen eigentlich ganz, ganz lange alte Gewinngeschichten erzählt hat. Und diese Gewinngeschichten, die wurden dann verinnerlicht, die wurden geglaubt. Wir erzählen uns heute noch alte Gewinngeschichten von einer Zeit, die irgendwann mal war. Ja, wenn man sich neue Gewinngeschichten erzählt, dann kann man eben auch erkennen, dass die nicht so wirklich funktionieren, weil leider Gottes die Logik aus der alten Welt kommt. Das heißt, wir müssten uns völlig neue Dinge auferlegen, völlig neue Dinge erzählen. Und da bin ich jetzt wieder bei der Politik und vielleicht auch bei Götz Werner. Ich habe den schon mal zitiert in einem vorigen Podcast. Aber das ist für mich so wahnsinnig treffend und so wahnsinnig wichtig. Götz Werner sagt, die Politik sollte Sog entwickeln und eben nicht Angst und Druck schüren. Und genau das macht Politik heute, dass sie in ihren einzelnen Fraktionen letztlich alles andere tut, als wie die Menschen auf eine sich grundlegend verändernde Welt hilft, vorzubereiten. Nein, stattdessen geht sie her, schürt Angst und Druck und letztlich erzeugt das Stillstand. Ist klar, Zukunft ist etwas zutiefst Pragmatisches. Das hat nichts mit Moral zu tun. Der die besten Zukunftsgeschichten erzählt, der wird in einem größeren Maße wahrgenommen. Und da müssen wir raus. Es geht nicht nur darum, dass wir die Geschichten erzählen, sondern wir müssen sie in Bewegung setzen. Wir müssen sie voranbringen. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, und zwar im Kleinen und im Großen. Und ich muss vielleicht hier die Regionalpolitik vielleicht auch ein bisschen hervorheben. Ich glaube, dass es in vielen Bereichen in der Regionalpolitik ganz, ganz gute Politik gibt, die hier gemacht wird. Aber das liegt auch daran, weil der Mensch viel näher an diesen Entwicklungen, an diesen Auswirkungen dran ist und natürlich auch hier viel stärker sich auch einlässt und zum Teil auch mitmacht. Bundespolitisch fühle ich mich in ganz, ganz großem Maße nach wie vor um meine persönliche Zukunft ein Stück weit betrogen. Denn das läuft wirklich in vielen Bereichen, also völlig, völlig quer und völlig an der Zukunft vorbei.
Sie sprechen jetzt auch von Zukunftsgeschichten, Herr Kofler. Und Herr Kern hat im Vorgespräch von Museumsmentalität gesprochen. Er hat gesagt, wir werden zu einem mentalen Museum, weil wir uns nur noch an alten Geschichten orientieren. So habe ich Sie verstanden, Herr Kern. Und jetzt sprechen Sie, Herr Kofler, von diesen Zukunftsgeschichten. Deswegen meine Frage an Sie beide. Im Gespräch nehme ich Sie als sehr, ja, wie soll ich sagen, ohne Ihnen jetzt zu nahe zu treten, auch ein bisschen frustriert auf jeden Fall nehme ich Sie wahr und enttäuscht. Und meine Frage an Sie daher, warum gehen Sie beide nicht in die Politik?
Das ist eine gute Frage. Also, ich bin nicht mehrheitsfähig. Ja, und ich würde mich auch sehr ungern unter irgendwelchen Fraktionszwang oder sowas setzen lassen. Ich würde gerne dieses eigene Denken auch parteienübergreifend, wobei ich das Thema der Parteien auch eigentlich für überholt halte. Und das heißt also, Sie brauchen ja in der Politik, brauchen Sie immer Mehrheiten. Ja? Und Mehrheiten werden aktuell, deswegen aktuell in die Politik, also ich würde das machen, weil ich mich verantwortlich fühle, ja. Aber aktuell werden, wenn Klaus Kofler das Stichwort der Zukunftsgeschichte erzählt, die Zukunftsgeschichten werden aktuell sehr einfach erzählt. Und es gibt die Zukunftsgeschichten dann auch immer rechter. Ja. Neulich bei der Vorstellung einer Neuparteigründung hier in Deutschland oder so, hatte ich so den Eindruck, die wollen zurück in die 80er Jahre. Ja, so richtig, weil zu Helmut Kohl, zu Angela Merkel war doch immer alles ganz toll. Ja. Diese Zukunftsgeschichten sind zu einfach. Wir müssen uns auch dazu bekennen, dass Meinung in einer Demokratie etwas sehr Wichtiges ist, aber auch etwas sehr Gefährliches. Ja? Meinung darf nicht einfach so ratzfatz, ja, nur weil Befindlichkeiten, Emotionalitäten irgendwie, ja, bei dem Bauernprotest, ich finde, der ist sehr von Meinung übrigens getrieben. Ich denke, wir müssen uns wieder dazu bekehren, dass bekennen auch, dass Wissen ein wesentlicher Faktor ist. Und Wissen, Meinung ersetzt nicht Wissen. Und das ist etwas, was Politik aufgreifen muss. Und sie müssen nun tatsächlich wieder dafür sorgen, dass Zukunftsgeschichten erstens kollektiv getragen werden und zweitens nicht einfach sind. Ja, die Welt befindet sich in einer Situation, wo sie mit großen Komplexitäten, sehr verwirrenden Zusammenspielen zu tun hat. Und es gibt keine einfachen, Lösungen mehr. Und die einfachen Lösungen mögen, die haben vielleicht eine Haltbarkeit von, keine Ahnung, von einem Tag oder sowas, aber länger auch nicht, weil sofort stellt sich die Realität ein. Und die Realität ist in der Zwischenzeit so komplex geworden, dass man sich ernsthaft damit auseinandersetzen muss. Und wenn Politik es wieder zulässt, dass man sich über komplexe Inhalte auseinandersetzen kann und darüber nachdenken kann, ohne dass irgendeine besitzstandswahrende Meinung sofort einem das Maul verbietet, was ich erlebt habe, deswegen bin ich auch an der Stelle frustriert, da haben Sie völlig recht, dann wäre Politik für mich noch ein Spielfeld.
Und Sie, Herr Kofler?
Ja, ich muss da Herrn Kern seine Zukunftsgeschichten noch ein bisschen erweitern. Im Wesentlichen erzählen wir uns ja zwei Geschichten. Das ist immer, entweder ist die eine 5 vor 12 Geschichte, die uns ja, erzählt wird, dass alles den Bach runtergeht, und zwar in einer ungeheuren Dimension. Und auf der anderen Seite die Heldengeschichten, also die Geschichten, wo dann irgendeiner dasteht und sagt, aber ich habe die Lösung dafür. Ich glaube, beide Geschichten sind fehlerhaft. Beide Geschichten sind für eine Zukunft nicht mehr in diesem Maße brauchbar, wie es vielleicht in der Vergangenheit funktioniert hat. Ich glaube, wir müssen uns eine neue Wir-Geschichte erzählen. Dieses Wir müssen wir in den Mittelpunkt stellen. Und zwar im Kleinen, aber auch im Großen. Und ich würde mich grundsätzlich nicht von der Politik abwenden. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, ein Zukunftsministerium zu installieren. Ein Gremium von Menschen, die konkret und willig und vielleicht auch ein Stück weit visionär an der Zukunft arbeiten. Weil ich glaube, wir brauchen diese Bilder. Wir brauchen diese starken Zukunftsbilder für eine Gesellschaft. Wir brauchen diese daraus resultierende Zukunftsarbeit für das Denken und unserer Menschen. Und wir brauchen völlig neue Zukunftszugänge, wie es der Herr Kerner auch gesagt hat, auch in der Bildung. Also wir müssen Menschen wieder in dieses Tun bringen. Wir müssen sie wieder mutig machen für dieses Morgen und eben nicht davon abhalten, diesen Stillstand voranzutreiben. Es gibt ja eine gute Geschichte, eine gute Zukunftsgeschichte erzählt uns immer zwei Geschichten. Die eine, das ist das, was um uns passiert, das, was wir wahrnehmen. Und die andere ist was in uns selbst geschieht, was wir empfinden, was wir spüren. Und darin unterscheidet sich eben die gute von der schlechten Geschichte. Die eine trennt diese beiden und die andere verbindet diese beiden. Und die verbindende Geschichte, die bringt uns dann in Bewegung und ja, auch in Aufbruch.
Was, wenn ich Ihnen jetzt so zugehört habe, Herr Kofler, und wir hatten ja das, den Titel genannt, lieber Denkfabrik als Reparaturbetrieb. Aber dann ist ja Denken nicht voll alles umfassend. Sie haben jetzt gerade vom Gefühl gesprochen, dass eine gute Geschichte ja auch die Gefühle braucht. Das heißt, dann bräuchten wir eine fühlende Denkfabrik, um wegzukommen vom Reparaturbetrieb. Kann das so sein?
Ja klar, auf jeden Fall. Wir brauchen wieder Zugänge. Wir müssen wieder an die Menschen rankommen. Wir brauchen solche Aspekte wie Empathie. Wir müssen uns wieder reindenken können, auch in die anderen. Wir müssen sie mitnehmen. Das geht ganz, ganz stark und ganz, ganz viel von uns selbst innen aus. Also wir hatten einen Abschnitt des Fortschritts. Wir sind jetzt in der großen Digitalisierungswelle drin. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass unsere Zukunft darin zu finden ist, wie wir uns als Spezies Mensch entwickeln werden, wie wir eben nicht nur denken, sondern auch gefühlstechnisch die Dinge zulassen, sie verarbeiten können und daraus eben auch in der Gemeinsamkeit was Neues gestalten können.
Wie sehen Sie das denn mit den Gefühlen, Herr Kern?
Ich stotter ein bisschen, weil wenn man mit den Gefühlen von anderen umgeht, muss man sich seiner Verantwortung sehr bewusst sein. Ich wäre eigentlich mal von Haus aus Designer, und als Designer gehen Sie eigentlich, wenn Sie gestalten, ständig mit den Gefühlen von anderen um. Bis hin, dass Sie Grenzen zur Manipulation überschreiten. Ja, und wir müssen lernen, dass Gefühle des anderen auch eine demokratische Basis haben müssen. Und wir wissen, dass Komplexität nicht nur ein rationaler Faktor ist, sondern dass das natürlich auch seine emotionalen Dimensionen hat, weil Komplexität kann auch Angst und Furcht verbreiten, wobei ich Angst eigentlich für gar nichts Schlechtes halte, weil wenn man nur Dummköpfe haben, keine Angst, sagt der Volksmund. Ich denke, dass wir lernen müssen, dass Gefühle nicht nur zur Manipulation da sind, sondern dass Gefühle eigentlich eine Kommunikationsgrundlage sind und die auch wieder dazu führen können, dass mehr Gemeinschaft entsteht. Aber das ist eine sehr verantwortungsvolle Geschichte, und man muss auch sehr vorsichtig damit sein, weil wir kennen das von Demagogen, dass wir erleben das ja heute genug, dass eigentlich nur Gefühle angesprochen werden, und zwar die niedrigsten, die ein Mensch hat. Ja, und da denke ich, müssen wir uns darüber im Klaren werden, dass dieses Thema Ratio und Emotio, Wissen und das Gefühl davon, wieder in eine neue Balance kommen müssen. Nur der Technokrat, das funktioniert nicht. Aber auch nur das, was man in den USA gerade mal wieder jetzt schon wieder erleben kann, ist, dass eigentlich mit Gefühlen nur manipuliert wird. Das ist eine Form von Demagogie, wie wir sie in Deutschland schon mal hatten, Gott sei Dank hinter uns gebracht haben, die ich aber auch nicht mehr will. Also als Designer weiß ich, dass Gefühle wahnsinnig wichtig sind, die Menschen zu einer Sache haben. Ich weiß aber auch, dass ich damit vorsichtig umzugehen habe und dass auch über Gefühle gesprochen werden muss. Das ist wie in jeder guten Beziehung. Also wenn Beziehungen Probleme haben, dann liegen die meistens im Mitfühl- oder im Fühlbereich. Und darüber muss man sich austauschen, sodass Kommunikation auch über Gefühle ein selbstverständlicher Bestandteil des Lebens sind.
Wobei da natürlich dazu sagen muss, wenn ich natürlich von Gefühlen spreche, dann setze ich natürlich in der Zukunftsarbeit diese 3V voraus. Also dieses Thema Vertrauen, Verantwortung und Verbindlichkeit, die müssen für mich natürlich als gesetztes Fundament gegeben sein. Und ich sehe das auch so. Wir haben uns viel zu sehr darauf fokussiert, uns für das eine oder für das andere zu entscheiden oder vielleicht auch zuzuhören. Und ich glaube, was wir brauchen, ist eben diese Mischform. Wir müssen dieses eine mit dem anderen wieder in eine Verbindung bringen und das sowohl als auch viel stärker wieder in den Mittelpunkt rücken.
Als ich Ihnen beiden jetzt gerade zugehört habe und Sie beide, also Herr Kern sprach von dieser demokratischen Basis, die auch Gefühle mit berücksichtigen müssen, weil wir sonst in die Demagogie oder in diese schwarze Rhetorik auch abrutschen können, die manipuliert. Und Sie sprachen jetzt gerade diese 3V an mit Vertrauen, Verantwortlichkeit und Verbindlichkeit. Da kam in meinem Kopf auf einmal dieses Bild eines Mobiles. Also unsere Gesellschaft ist ein Mobile und wir sind gerade etwas in Schieflage, warum auch immer, weil es verschiedene Gründe gibt. Und wir sollten schauen, dass wir eben dieses Mobile in eine gewisse Balance reinbringen. Das ist das, was Sie auch angesprochen haben, Herr Kern. Diese Balance, die wir vielleicht nicht nur in der Politik, sondern allgemein auch in der Gesellschaft brauchen, um etwas bewegen zu können, um diese Fabrik eben in Balance zu halten, um eben diese Denkfabrik auch gefühlsmäßig weiterentwickeln zu können. Könnten Sie mit diesem Bild mit mir mitgehen oder sagen Sie eher, oh, Lutschewitz, das ist jetzt eher wieder total trivial, das sehe ich überhaupt gar nicht, ich sehe es anders?
Naja, das Mobile ist insofern eine ganz schöne Metapher dafür, weil das Mobile reagiert ja auch auf Wind, ja, oder und kommt dann in Bewegung. Und das ist etwas, was, denke ich, eine zukunftsorientierte Gesellschaft braucht. Auf der einen Seite den Wind des Fortschritts, ja, also Fortschritt immer im Sinne von zukunftsorientiert, und dass gleichzeitig auch Bewegung in einer Gesellschaft entsteht. Ich halte für Deutschland beispielsweise die zweimal 16 Jahre Merkel und Kohl für eine Katastrophe. Also nicht aus parteipolitischen Gründen, sondern ich glaube, dass wir wirklich dazu übergehen müssen und auch sagen müssen, eine Kanzlerschaft oder sowas wird auf zwei Legislaturperioden legitimiert, Ende out over. Ja, also so dass auch tatsächlich immer Bewegung ist, und eine Bewegung, die heißt, das heißt ja auch, Bewegung erzeugt Reibung, Reibung erzeugt, ja, erzeugt auch Neues. Und wir sind nicht mehr in Bewegung. Wir sind eine Gesellschaft, die nicht mehr in Bewegung ist. Und insofern finde ich Ihren Vergleich mit dem Mobile eigentlich ganz schön. Wir sollten wieder den Wind der Veränderung ernsthaft zur Kenntnis nehmen und sollten uns wieder als Gesellschaft in Bewegung bringen, und zwar im Kopf.
Sie, Herr Kofle, was haben Sie für Gedanken dazu?
Im Wesentlichen ist es ja relativ einfach. Menschen sind dann bereit, sich zu verändern, wenn im Wesentlichen zwei Dinge erfüllt sind. Zum einen müssen sie sich von etwas betroffen fühlen. Das ist durchaus der Fall in einigen Bereichen, wenn nicht in vielen Bereichen. Aber zweitens müssen die Menschen auch wissen, was sie dafür tun können. Und ich glaube, das fehlt, weil einfach dieser Wirrwarr, der den Menschen präsentiert wird und transportiert wird, der ist ganz, ganz schwer zu verstehen und schwer abzubilden. Das heißt also, wenn wir dieses Gleichgewicht wieder schaffen, dass wir auf der einen Seite natürlich transportieren und vermitteln, dass wir jetzt wieder irgendwie in Bewegung kommen sollten, und auf der anderen Seite aber auch wissen, was wir dafür tun können, beziehungsweise wie wir diese Bewegung denn eben auch zu unserem Gunsten und zu unserem Wohl vorantreiben, dann glaube ich schon, dass hier wieder Aufbruchstimmung und Veränderung passieren kann. Aber das ist, glaube ich, auch kein Selbstläufer.
Was ist es dann? Also wie kriegen wir diesen, also das ist vielleicht schlecht gestellt, die Frage, ich korrigiere es nochmal, diesen Wind der Veränderung nutzen, dieses, damit wir gemeinsam vielleicht in eine gesellschaftliche Bewegung kommen und auch in der Bewegung bleiben, um etwas vielleicht auch entwickeln, verändern zu können. Was brauchst du dafür?
Ich denke, es braucht dafür eine Politik, und zwar eine Politik, die umschaltet, und zwar tatsächlich vom Reparaturbetrieb in die Denkfabrik ernsthaft geht und auch wieder sowas wie Utopien oder Visionen entwickeln muss und auch klar machen muss, dass eine Gesellschaft, die in Veränderung sich befindet, keinen liegen lässt. Also dieses Thema von Solidarität oder so, es muss auch wieder eins sein, was wir thematisieren müssen. Und ich finde auch, dass so Themen wie Umverteilung oder sowas eigentlich keine Tabuthemen sind, ja, sondern dass man einfach sich darüber, also ich bin nie kein Freund von alles gleich oder sowas, aber ich bin ein Gegner von Extremen. Und wenn wir extreme Armut haben und extremen Reichtum, dann stimmt was nicht. Wenn wir extreme Dummheit haben und extreme Intelligenz, dann stimmt auch was nicht. Und dann ist immer etwas aus der Balance gehalten. Immer wenn Unterschiede zu krass werden, zu extrem werden, dann fängt an, eine Gesellschaft sich aufzulösen. Ich denke, das in die Balance bringen heißt, auf Extreme zu verzichten, auch wieder aufeinander sich zu bewegen. Und hier sehe ich die Politik, also nicht nur die Mandatsträger, sondern tatsächlich auch das politische System erneuerungswürdig, sagen wir mal so, ja, dass viele der Geschichten, an die wir uns gewöhnt haben, auch vielleicht gar nicht mehr so ihre Bedeutung haben, dass der Kontakt zwischen den Menschen einfach auch ein anderer sein muss, dass wir nicht nur informiert werden, ja, beispielsweise, sondern dass Kommunikation wieder eine Rolle spielt, dass Werte eine Rolle spielen, ja, dass ein T-Shirt für 3 Euro oder sowas wird zweimal getragen, dann wird es weggeschmissen. Dass Wertschätzung, Wertsetzung auch wieder etwas sind. Wir haben zu Corona haben wir dem Care-Personal Beifall geklatscht, ja, und wie sie mehr Geld haben wollten und die verdienen nun wirklich nicht viel Geld oder sowas, ja, da stellte sich die Gesellschaft plötzlich auf die Hinterbeine. Also ich denke, dass man an den Stellen tatsächlich wirklich überlegen muss, wie gerecht ist unsere Gesellschaft noch, wie solidarisch gehen wir miteinander um und wollen wir, Klaus Krupper hat ja diese 3 Vs da sehr schön genannt, wie wollen wir Verantwortung, Verbindlichkeit, Vertrauen oder sowas wiederherstellen, weil das sehe ich tatsächlich stark demontiert.
Für mich ist das auch, ich stehe so auf diese 3 Klänge, die kann man sich gut merken, aber für mich gibt es auch wieder zwei schöne 3 Klänge. Zum einen müssen wir die Zukunft und die Möglichkeiten und Chancen wieder in der Sichtbarkeit bringen. Also die sind momentan einfach tief vergraben und wir haben ja, Herr Kern hat es ja auch richtig gesagt, Ängste können ja auch nicht, müssen ja nicht unbedingt schlecht sein. Die haben uns ja immerhin auch ein Stück weit dahin gebracht, wo wir heute stehen. Aber die Ängste sind momentan einfach zu stark. Also das heißt, wir brauchen eine gute Zukunft, die wir wieder in der Sichtbarkeit bringen sollten. Dann schaffen wir daraus vielleicht auch wieder eine Form von Klarheit. Menschen können dann auch das eine oder andere erkennen. Und aus dieser Klarheit heraus entsteht dann eine Form der Orientierung. Und wenn man Pessimismus und Optimismus so ein bisschen abwägt, dann gibt es für mich auch hier der 2. Dreiklang. Das heißt also, wenn Menschen die Zukunft nicht erkennen, das heißt also, wenn sie auch die Zukunftsgeschichten nicht verstehen, wenn sie unverständlich sind, dann wird eben diese Zukunft nicht sichtbar. Dann kann sie nicht verstanden werden und dann haben wir ein Problem. Das Zweite, die Einflussnahme. Also je mehr Einfluss wir überhaupt auch auf Zukunft nehmen können, jeder Einzelne, desto optimistischer werden wir. Und das heißt, dadurch kennen wir auch vielleicht mehr an Optionen. Und zu guter Letzt, und das ist für mich ein ganz großes Dilemma, die Orientierung, nämlich die steht in einem ganz großen Maße mit dem Zukunftswissen, denn je mehr wir über die Zukunft wissen und desto mutiger werden wir natürlich auch im Gegenwärtigen, desto mehr stellen wir natürlich dieses Gegenwärtige in Frage und damit fördern wir diese Resilienz, diese Anpassungsfähigkeit, diese Veränderungsfähigkeit und dann erst dann wäre man an dem Punkt, dass wir uns dann vielleicht auch neue Gewinngeschichten erzählen können. Gewinngeschichten, die wir dann vielleicht auch verstehen und vorantreiben.
Bevor wir jetzt zum Ende kommen unseres Podcasts, habe ich Ihnen beiden jetzt irgendwie eine Frage nicht gestellt, die Sie gerne beantwortet hätten oder sind wir auf irgendein Thema nicht eingegangen, das Sie gerne noch hiermit dazu gebracht hätten zum Thema Denkfabrik und Reparaturbetrieb?
Ich würde das, ich meine, wir könnten jetzt natürlich bis abends um 20 Uhr mit einer kurzen Essenspause durchdiskutieren. Ich glaube, wir hätten so viele Themen, aber ich glaube, war mal ein guter Ansatz, war mal gute Sichtbarmachung von möglichen Überlegungen, an denen es ja vielleicht auch in welcher Form auch immer weiter diskutieren lässt.
Herr Kern, Sie wollten, glaube ich, gerade auch noch was sagen und dann kam Ihnen irgendwie die Zoom-Spur dazwischen.
Es gibt natürlich tausende von Fragen und ich finde eigentlich, dass das Fragenstellen sowieso viel wichtiger ist als das Antworten, weil Antworten haben immer etwas Vorläufiges und dass Fragen grundsätzlich eigentlich dazu dienen, dieses Zukunftsbild, von dem Klaus Kofler sprach, eigentlich tatsächlich auch jeder für sich zu entwickeln. Das heißt, wenn wir nicht die Zukunft befragen, dann beschäftigen wir uns auch nicht mit Zukunft. Und insofern denke ich, dass Fragen grundsätzlich gestellt werden müssen und dass man mit den Antworten eine Diskussionsgrundlage hat, wie Zukunft dann tatsächlich aussehen kann. Wir müssen wieder mehr fragen und hinterfragen.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Antworten zu meinen Fragen und auch für das Teilen Ihrer Gedanken. Und ja, dann sage ich einfach mal, bis bald.
Danke Ihnen.
Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.